für deine Gegenwart, nicht nur heute Morgen, sondern die ganze Woche. Du bist über uns, um uns, unter uns, neben uns und wir sind in dir. Vater, wir wollen dich danken, dass du uns gefunden hast in deiner Gnade und Güte, dass du uns die Augen geöffnet hast, wie Zephania sagt, die Schleierhülle weggenommen hast, uns gerufen und gezogen hast, Vater. Danke für das Privileg, dich jetzt zu kennen hier. Vater, und wie wir gesungen haben, lass uns immer mehr mit dir, in dir verbunden sein. Schenk uns immer mehr das, was Jesus uns versprochen hat, dass Ströme lebendigen Wassers aus der Mitte unseres Herzens zu den Menschen fließen, mit denen wir in Berührung kommen. Transformier uns immer mehr, Vater, dass deine Herrlichkeit aus uns fließt, dass wer uns sieht, den Vater sieht. Danke, dass dies keine leeren Versprechen sind und danke, dass du dies nie festgemacht hast an unserer eigenen Würdigkeit. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du unsere Gerechtigkeit bist und nicht wir. Und wo immer wir stehen und gehen, sind wir gerecht. Vater, hilf uns, das in aller Demut und Zerbrochenheit jeden Tag neu anzunehmen und trotzdem voller Mut und Kühnheit in den Alltag hinauszugehen und zu sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Vater, und so segne auch alles, was heute noch in diesem Gottesdienst geschieht, an Worten, an Zuspruch, an Prophetie, an Eindrücken, dass es uns transformiert und verändert, Vater, dass es uns zurüstet für die Woche, die vor uns liegt. Und segne jetzt dein Wort, Vater, dass es einfach nicht nur ein frommes Blabla ist, sondern unser Herz herausfordert, ermutigt und stärkt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gebt doch mal unserer Band einen herzlichen Applaus. Die machen das so super. Danke. Jawohl. Lauter. Beamer an. Ah, jetzt, da haben wir es. So. Last time heute. Wir sind im letzten Teil unserer Reihe über das Vaterunser-Gebet. Und ich bin das letzte Mal in dieser Reihe bei euch, aber nicht das letzte Mal, denke ich, bei euch. Ja, es war sehr schön, mal 4 Wochen am Stück bei euch zu sein. Langsam kenne ich die Strecke im Schlaf. Also ich schlafe nicht hinterm Steuer, aber das Auto fährt schon fast alleine. Super. Ja, wir wollen heute, wie gesagt, diese Predigtreihe zu Ende bringen. Und wir haben ja in den letzten 3 Malen intensiv die Möglichkeit in Betracht bezogen, dass dieses Vaterunser-Gebet sich nicht um einen rituellen Gebetstext handelt, den Jesus uns gelehrt hat, dass wir ihn einfach so 0815 immer wieder runterleiern und nachbeten. Also in Gedichtsform Gott aufsagen. Sondern ich glaube, dass Jesus uns mit dem Vater unser Gebet einen Fahrplan vorgegeben hat, zu wem wir beten. Und das setzt voraus, dass wir ein korrektes Gottesbild haben oder stellt dich immer wieder vor die Frage, zu wem betest du eigentlich? Wen betest du an? Ja? Und in welcher Form können wir unsere Anliegen vor den Vater bringen? Was ist unsere innere Motivation, unsere Art und Freude zu beten? Die Gefahr bei rituellen, vorgefertigten Gebetstexten oder heiligen Texten ist natürlich immer die, dass sie zum sinnleeren religiösen Plappern verführen. Jesus hat das sehr deutlich gemacht in dem Vers Matthäus 6, 5 bis 8, die Gott nicht kennen. Also ihr sollt nicht beten wie Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Wir sollen also nicht viele Worte machen, sagt Jesus, wie Menschen, die Gott nicht kennen. Und es ist interessant, wenn du Gott nicht kennst, wirst du automatisch versuchen, über fromme Worte, über frommes Gerede und Getue, den Herrn irgendwie nahe zu kommen oder ihn gnädig zu stimmen. Stell dir mal vor, dein leiblicher Vater oder dein bester Freund oder Freundin, der du sehr nahe bist, du stehst vor und fängst jetzt eine Unterhaltung an, indem du ihr blumige Gedichte aufsagst, blumige Phrasen aufsagst, die du immer wieder verwendest. Und dann fällt es noch in so eine bestimmte Stimmlage rein. Jetzt mal ganz ehrlich, was wird denn dein Gegenüber irgendwann denken über dich? Der würde meinen, ist die noch ganz kucku, ist der noch ganz sauber, was soll denn das? Das Wort plappern heißt batalogeo und bedeutet eigentlich sinnleere Wiederholungen im Urgriechischen. Sinnleere Wiederholungen, also Wiederholungen ohne Sinn. Ihr kennt es ja alle, habt es vielleicht schon erlebt, so, oh, lasset uns beten. Dann kommt so ein weinerlicher, jammernder Klang in die Stimme rein. Und dann, oh Herr. Und das ist dann, man hat das Gefühl, wie wenn Gott ein eisiger Schauer über den Rücken läuft. Aber ich glaube, es ist eher ein Schauer des Schreckens, wenn er sowas hört. Und Gott freut sich am meisten darüber, wenn du so betest, wie dir der Schnabel gewachsen ist. In deinem breitesten schwäbischen Elbler Dialekt oder im Sächsisch, ne, oder was auch immer deine Sprache ist. Wenn du stammelst, wenn du eloquent redest, was du bist. Manchmal ist Beten auch gar nichts sagen, sondern einfach sagen, Papa, ich finde keine Worte, aber du siehst mein Herz. Wir haben es gerade vorhin gehört, hier schön mit dem Blumentopf, fand es so toll. Ich finde es super, wie ehrlich ihr hier miteinander umgeht. Und oft sind wir genau dieser Blumentopf, aber nicht in den Augen Gottes, sondern in unseren Augen sehen wir uns oft als dürr, abgehalftert, fruchtlos leer. Da denken wir, so kann ich vor Gott nicht hintreten. So kann ich doch nichts erbitten. Aber Jesus hat das Vaterunser gerade damit angefangen, mit Vaterunser, um uns zu sagen, hey, zu wem betest du? Zu wem betest du? Er möchte das, dieses, er rät uns eigentlich, wenn du anfängst zu beten, mach dir erstmal vor allen Dingen bewusst, zu wem betest du? Wer ist dein Vater? Du betest nicht zu Gott, einem distanzierten Gott, einem Jahwe, einem Elohim, einem Adonai, sondern du betest zu Abba, deinem Papa, deinem Vater. Und da mach dir mal bewusst, was heißt es, Vater? Es ist mir klar, dass wir Menschen alle unterschiedliche Vatererfahrungen, Muttererfahrungen gemacht haben. Manche davon sind weniger als schön. Aber dann versuch dir mal, das ideale Vaterbild vorzustellen. Und das ist der Vater im Himmel, zu dem wir beten. Ich möchte noch einmal die Wüstenväter zitieren. Während andere geistliche Bewegungen das rechte Tun betonten, ermutigten die Wüstenväter, und das war eine alte Mönchsbewegung im Urchristentum, ihre Jünger, alles an Kraft und geistiger Energie dran zu setzen, Gott und sein Herz kennenzulernen. Bleib nicht stehen beim Willen Gottes für dich. Lass nicht ab, bis du Gott selber gefunden hast. Denn Gott alleine genügt. Er will sich dir schenken, dann wird auch dein Leben richtig, dann wirst du dich auch für die richtigen Schritte entscheiden. Das ist so wichtig. Es ist so einfach und vieles in unserem christlichen Glauben fängt damit an, dass wir über den Willen Gottes lehren und reden. Dass wir Christsein daraus definieren, was wir tun. Ein Christ tut dies und dies und dies nicht. Aber so wenig wird gelehrt darüber, für wen tun wir denn dies und dies nicht. Wer ist der, dem wir dienen? Es geht mir darum, was wir tun können für den, dem wir dienen. Und deswegen, unser Sein kommt oft aus dem Tun. Aber es sollte umgekehrt sein. Unser Tun sollte aus dem Sein kommen. Wir sollten etwas tun, weil wir jemand sind. Und wenn du Gott wirklich kennenlernst und ihn als Vater erfährst, wird dein ganzes Tun sich verändern. Du wirst ganz andere Dinge tun. Du brauchst das Gesetz nicht mehr. Denn die Liebe ist das Gesetzeserfüllung. Du brauchst nicht 10.000 endlose Vorschriften, die dir genau in jedem Moment vorsagen, was du zu tun hast, sondern die Liebe wird dich antreiben, das Richtige zu tun. Und deswegen ist es wichtig, das Herz Gottes kennenzulernen. Und deswegen haben die Wüstenväter so folgerichtig gesagt zu ihren Jüngern, lern erstmal den Vater kennen. Und wenn du ihn kennengelernt hast, brauchen wir gar nicht mehr viel über seinen Willen reden, denn dann ist sein Wille dir völlig klar. Wenn du einen Menschen unendlich liebst, ehrst und achtest, dann wirst du alles tun, ihn nicht zu verletzen. Und zwar aus Liebe, natürlich. Aber wenn du einen Menschen nicht kennst, dann wirst du versuchen, seine Liebe zu verdienen. Dann wirst du vielleicht auch Angst vor ihm haben, aus Angst tun, was du nicht tun sollst. Ich sage dir, Gott hat kein Interesse an einem Christenleben, das angstgetrieben ist, schambasiert funktioniert. Und das ist zu oft die Motivationspeitsche, die wir im Christentum verwendet haben. Und deswegen beginnt das Vaterunser mit Vater unser, der du bist im Himmel. Wir haben einen Vater, einen geliebten Vater. Und wir müssen uns Gedanken machen, was heißt es, Vater? Wer ist dieser Vater? Ich möchte dich nochmal ermutigen, setze alles dran, diesen Vater kennenzulernen. Ich möchte jetzt auch nicht weiter auf die weiteren Aspekte, die wir schon behandelt haben, eingehen. Die könnt ihr in den MP3s nachhören. Ich habe auch hier am Mischpult die 4 Skripte, die schriftlichen Ausarbeitungen, dargelassen. Die könnt ihr also jederzeit dort euch runterziehen, das alles nochmal nachlesen. Ist sehr ausführlich mit allen Texten und Zitaten. Da braucht ihr auch nicht mitschreiben. Ne? Ich möchte noch einmal das Vaterunser im Ganzen deswegen nochmal kurz lesen. Das Gebet heißt, so sollt ihr beten, sagt Jesus, Vater unser in den Himmeln, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute, darüber werden wir heute uns Gedanken machen. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und diese zweite Sequenz werden wir heute auch betrachten. Ich habe gerade die Woche wieder ein Gespräch gehabt mit jemand. Und da war dieses Thema, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern, wieder so dominant. Wo ich merke, wie viel wir Christen damit oft ein Problem haben. Wo wir unsere eigene Schuld gar nicht sehen, aber wir sehen sehr stark die Schuld des anderen. Und der andere ist schuld. Wir projizieren oft unseren eigenen Frust und Ärger auf den anderen. Aber wenn du Frust hast, wenn du auf jemanden Wut hast, Zorn hast, der dir schlecht getan hat, dann mach mal eins, nimm mal einen Schritt Abstand von der Person und frag dich, was war denn mein Anteil daran? Und wo habe ich vielleicht in ähnlicher und selber Weise jemand anderen geschadet? Wenn du nur ein bisschen mal sagst, Gott, zeig mir mein eigenes Herz, dann wirst du genügend Mist und Dreck in deinem Leben erkennen, wo du sagst, boah, ich bin dankbar, dass du mir auch vergibst, Vater. Das ist das, was Jesus sagt, vergebt, dann wird euch vergeben. Sprecht frei, dann werdet ihr freigesprochen. Verurteil niemand, dann wirst du nicht verurteilt. Sei barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Gottes Vor- und Nachname ist Barmherzigkeit, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Und diese Barmherzigkeit, aus der leben wir alle, jeder von uns hier selbst, der sich für moralisch vollkommen hält. Wir wollen, wie gesagt, jetzt diese beiden Elemente näher betrachten, noch unser täglich Brot gib uns heute und den Schlussakkord, die Doxologie, den Lobpreis des Vaterunsers. Beginnen wir mal mit der Bitte um das tägliche Brot. Wir können zunächst ganz klar sagen, es geht hier nicht darum, Gott um ein Stück Brot zu bitten, sondern um die grundsätzliche Versorgung mit den Gütern des täglichen Lebens, die wir alle zum Leben benötigen. Und ich möchte auch hier ganz sicher sagen, es geht hier aber auch nicht nur um die gerade ebenso Versorgung, dass wir gerade genug zu essen, gerade genug zu trinken, gerade genug anzuziehen haben, sondern es geht um die Versorgung, die liebevolle, freundliche, gütige Eltern ihren Kindern im Überfluss zufließen lassen. Schauen wir auch da mal einen sehr ermutigenden Text an. Matthäus 7, 8 bis 11, der steht interessanterweise, glaube ich, vor dem Vaterunser. Denn wer da bittet, der empfängt. Schäm dich niemals zu bitten, egal wie du dich fühlst. Du wirst empfangen. Dazu werde ich gleich einiges sagen. Und wer das sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Schäm dich niemals, an die Tür deines Papas anzuklopfen. Er wird dir immer, egal wie dein Zustand ist, auftun. Denn er freut sich, wenn du kommst. Und jetzt kommt dieser Umkehrschluss. Welcher ist unter euch Menschen, so ihm sein Sohn bittet ums Brot, dem einen Stein biete? Wenn du Kinder hast oder Enkelkinder hast und hast sie wirklich von Herzen lieb und sie werden dich um etwas bitten, dann wirst du nicht ihnen etwas Minderwertiges anbieten, sondern du wirst mal versuchen, over the top zu geben. So nun ihr, die ihr doch arg seid, wo Jesus sagt, schau mal, ihr seid doch eigentlich alle ein bisschen problembeladen. könnt dennoch euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr? Jetzt kommt diese Acceleration, diese Übertreibung, dieses Hochheben Gottes. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Gott ist immer noch größer als deine allergrößte Liebe. Ich sehe das immer so wunderbar an meinen Enkelkindern, die ich habe, meine drei Töchter. Da war jetzt gerade am Samstag, am Freitag hatten wir Fastenbrechen. Wir haben letzte Woche Gemeinde gefastet gemacht. Dann haben wir Fastenbrechen gefeiert am Freitagabend. Dann kamen sie beide reingedippelt in den Gemeindebistro-Raum. Und die eine hat mich völlig ignoriert. Und da habe ich gedacht, oh, du freust dich schon, denkst, sie komm her, Opa, Opa, weil sie sonst immer macht. Ne? Und dann merkst du, wie so in dir Gedankenspiele hochkommen. Na, der muss jetzt mal erklären, dass man das nicht macht und so. Ne? Ja, kennt ihr das? Und dann kam sie plötzlich her, stand sich neben mich an den Tresen so und sagt, Opi, tust du mir einen Tee kochen? Und in dem Moment, ich war schneller am Teekocher, als ein Raumschiff auf Lichtgeschwindigkeit ist. Das ist dieser eine Satz, diese Augen, dieses, da ist alles weg. Und in dem Moment hat mir Gott wieder gesagt, Uwe, genauso geht mir es mit dir. Und ich denke dann wieder, aber Gott, ich bin 63 Jahre alter Sack. Und Gott sagt, weißt du, wie alt ich bin? Das ist, Gott zeigt mir so viel an meinen Enkelkindern, wo du bist so blown away. Und alles andere ist einfach weg. Du siehst nur den Moment. Und du siehst im Moment auch, dass sie 4 Jahre alt ist, dass sie es natürlich nicht besser weiß, dass sie ihr Launen hat. Und dann sagt Gott, schau mal, und genauso sehe ich dein Leben an. Ich sehe, wo du deine Launen hast, deine Grenzen hast, auch mit 63, wo du spinnst, spackst. Aber ich habe dich lieb, ich habe dich grenzenlos lieb. Und wann immer du zu mir kommst, da ist mein Herz blown away. Da denke ich nicht mehr an das, was du vorher Krummes gemacht hast. Ich freue mich einfach, dass du kommst. Und das möchte ich euch Mut machen. Zieh dir diese Bilder mal vielleicht mit deinen eigenen Enkelkindern oder Niffen, Nichten, was du immer so hast, mal rein. Und mach diesen Vergleich mit dem Vater, denn so sieht er dich. Und in diesem Vers wird klar, warum Jesus die Anrede Vater an den Anfang setzt. Jesus setzt Gott ins Verhältnis mit gesunden Eltern. Neulich habe ich meiner ältesten Enkeltochter die Stützräder vom Fahrrad abgemacht. Sie wollte zuerst einmal ohne Stützräder fahren. Da steht sie neben mir und dann sagt sie, Opa, wenn du willst, schenke ich dir meine Stützräder für dein Rad. Da sitze ich da und denke, erstmal bin ich schon so alt. Ja, manchmal verändern sich die Dinge. Ne? Wir fangen da irgendwann an, hören da wieder auf. Musste ich so krampfhaft an den Rollator denken. Aber das ist dann der Kindermund, dann stehst du auch da und du bist einfach nur, oh. Die haben es drauf, die Kinder. Und es ist unsere tiefste elterliche DNA, unseren Kindern gute Dinge zu geben, egal wie sie gerade drauf sind. Natürlich würden wir ihnen, wenn sie sagen, gib mir eine 45er und 40 Schuss Munition, ich habe mit meinem Lehrer zu sprechen, dann würdest du natürlich das nicht machen. Ne? Aber es ist einfach so, es gilt dieser Satz, sind wir untreu, so ist er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott kann seine Liebe nicht verleugnen, er kann deine Kindschaft nicht verleugnen, er kann nicht verleugnen, dass er dein Erzeuger ist. Er kann nicht anders als dich lieben. Ja? Und ich möchte auch nochmal Mut machen, auch wenn du manchmal voller Zweifel bist, wenn du diesen Blumentopf ähnelst, den wir heute Morgen gesehen haben. Du kommst dir so vor wie keine Blätter mehr, verdorzelt, vertrocknet. Was soll Gott von mir denken? Was soll er von mir Schönes annehmen? Ich taug nur noch in den himmlischen Keller gesetzt zu werden. Aber das ist genau, Gott sieht dich so eben nicht. Er sieht dich so eben nicht. Und manchmal sind wir so voller Zweifel, wo wir nicht zu bitten wagen, weil wir Zweifel haben, weil wir sagen, Gott hört mich doch nicht. Ich bin nicht gut genug. Oder das, was ich bitte, ist zu hoch und zu viel. Oder das wird er niemals tun. Kennst du das? Und da möchte ich dir auch Mut machen. Lass dich nicht von deinem Zweifel kirre machen. Zweifel und Glauben bedingen einander. Jeder, der wirklich glaubt, wird auch mal gezweifelt haben und wird immer wieder zweifeln. Lass dich von deinem Zweifel nicht kirre machen. Gerade wenn du zweifelst, komm zu ihm und sag, wie der Vater von dem kranken Jungen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das tue ich so oft, gebeten vorne dran setzen. Ich möchte euch mal etwas von Martin Schleskes, einer meiner Lieblingsautoren, einer der berühmtesten Geigenbauer und Christ, aus einem Buch zitieren über Zweifel und Glauben. Der Philosoph Miguel de Unamuno schreibt, diejenigen, die an einen Gott glauben, aber dies ohne Leidenschaft in ihrem Herzen tun, ohne Qual des Geistes, ohne Ungewissheit, ohne Zweifel, die glauben technisch an den Gottesgedanken, nicht an Gott selber. Denn der Zweifel kann eine Form des Glaubens sein. Denn im Zweifel lebt der fragende Glaube, der darunter leidet, dass manche fromme Standardantworten nicht tragen und der doch weiß, dass die Wahrheit, die sein Leben trägt, mehr ist als religiös schablonenhafte Antworten, welche die fromme Ignoranz uns allzu schnell geben möchte. Der Zweifelnde hat keine Antworten, schon gar keine besseren. Der Zweifler hat lediglich beschlossen, seinen Glauben nicht auf das dünne Eis der Ignoranz zu schicken. Darum ist eines der ehrlichsten Gebete in der Schrift, ich glaube, Herr, bitte hilf meinem Unglauben. Darum ist in einem auf Zweifelsfreiheit bedachten Glaubensmilieu in Gemeinden und Gemeinschaften die Übermacht der scheinbar richtigen Antworten stets größer als das Recht der Fragen. Denn die Antworten blasen allzu oft zum Kampf, in der Regel gegen den Fragenden. Ohnehin denke ich, dass sich die wirklichen Fragen des Lebens und des Glaubens nicht intellektuell beantworten lassen. Sie beantworten sich durch das, was wir durchleben. Und das macht uns barmherzig. Martin Schleske aus dem Buch Der unerhörte Sinn des Lebens. Kann ich euch ganz heiß empfehlen. Ein Hammerbuch. Aber das ist, gerade wenn du zweifelst, komm zu ihm. Gerade dann komm zu ihm und erlebe, wie er dich erhört, wie er gnädig ist. Ich habe meine größten Gebetserhörungen gemacht in Phasen größten Zweifels, größter Zerbrochenheit. Und das hat meinen Glauben so transformiert und verändert, dass ich immer wieder hinrenne, auch wenn ich merke, ich habe fast kein frommes Wechselgeld in meiner Tasche. Ich habe auch Gebete gesprochen, die nicht erhört worden sind. Manches habe ich nicht begriffen, warum, bis heute nicht. Und manches hat sich dann im Laufe der Zeit gezeigt. Søren Kierkegaard, der große Kirchenphilosoph, hat mal gesagt, wir leben unser Leben vorwärts und verstehen es rückwärts. Es kommt die Zeit, wo du verstehen wirst, auch was du nicht verstehst. Lass dich auch davon nicht kirre machen, wenn du im Moment mal scheinbar nicht erhörte Gebete hast oder scheinbar Chaos erlebst. Gott wird zur gegebenen Zeit antworten. Ich weiß noch sehr gut, wo ich damals, da hatte ich einen ziemlich großen Karrieresprung vor mir, wo ich noch für die Allianz Versicherungs AG gearbeitet habe. Da hatte ich mich für eine Stelle im Finanzierungssektor beworben und habe alles dran gesetzt. Und mein damaliger Chef hat alles dran getan, diese Bewerbung zu torpedieren. Und ich habe sie dann nicht gekriegt, die Stelle, und ich war stinksauer. Und habe gesagt so, Alter, ich mache jetzt nur noch Dienst nach Vorschrift zu meinem Chef. Also das habe ich ihm nicht wörtlich gesagt, sondern ich habe das im Geist zu ihm gesagt. Und Gott sagt zu mir, Uwe, du wirst jetzt das nächste halbe Jahr deine beste Leistung, die du dir erbracht hast, abliefern und überlass den Rest mir. Da habe ich erst mal gebockt 2 Monate, habe Dienst nach Vorschrift gemacht 2 Monate. Ich war ein trotziges Kind. Ne? Und dann habe ich gemerkt, okay, es ist doch gut, dem Papa zu horchen. Nicht aus Angst, sondern weil ich einfach überzeugt war. Und habe dann 4 Monate Top-Dienst gemacht. Und dann kommt unser oberster Direktor auf mich zu und bietet mir eine Stelle als IT-Leiter an, wo ich ganz platt war. Ich hatte ja kein IT studiert. Und dann gesagt, nee, wir wollen einen Marketingfachmann haben für die Stelle. Und sie haben 3 Jahre Ausbildung und sie haben, also das Gehalt war fast das Doppelte von dem, was ich damals hatte. Und ich war platt. Und dann kam der Hammer, ich habe die ersten 3 Jahre hatte ich fast nur einen 4 Stunden Arbeitstag. Und es war aber just in die Zeit, wo wir das CZK angefangen hatten. Und ich die Zeit brauchte, in das Gemeindeprojekt zu investieren. Nach 3 Jahren habe ich begriffen, warum dieses erste Gebet um meinen ersten Job nicht erhört wurde, wo ich auch stinkesauer auf Gott war. Und dann 3 Jahre später sehe ich, warum Gott das alles so eingefädelt hat. Und dann konnte ich nur noch Lob preisen und danken. Und das ist einfach so mal ein Beispiel. Und da habe ich, habe wieder und wieder so Sachen erlebt, wo erst Jahre später klar wurde, was Gott für einen genialen Plan verfolgt, wo du am Anfang nur stinksauer bist und angepisst gegen ihn. Und deswegen, Gott wird die Antwort haben. Sei manchmal geduldig, wenn du betest und es kommt nicht. Und sei auch nicht entsetzt über dich, wenn du darüber sauer bist oder mit Gott haderst. Auch das ist ein Teil des Prozesses. Wir sind manchmal auf Gott sauer. Wir verstehen ihn manchmal nicht. Jesus hat am Kreuz auch gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Gott hat ihn nie verlassen, in keinem Moment. Paulus sagt es, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Aber Gott war in diesem Moment auch vollkommen Mensch und hat diese Verlassenheit gespürt, wie wir sie auch spüren. Und dann kommen die Fragen. Gott hat kein Problem, wenn du ihn gegen das Schienbein trittst in deinem ersten Nichtverstehen, wenn du sauer auf ihn bist. Ich muss immer wieder an das Bild denken, wo ich meinen ältesten Sohn mal, dem musste ich was ziemlich harsch verbieten. Und dann war er stinkesauer auf mich und habe ihn auf den Arm genommen. Und er trommelt mit seinen kleinen Fäusten gegen meine Brust und sagt, Papa, ich hasse dich. Ich gucke ihn an voller Liebe und so, ja, ich weiß. Ich wusste ganz genau, was in ihm los ist, wie das gemeint ist. Da war nicht irgendwie, was du Balk, wie kannst du es wagen? Ne? Und so geht es uns auch mit Gott. Fühl dich nicht schlimm, wenn du mal auf ihn sauer bist, wenn du mal angepisst bist. Gott hat mir mehr als einmal gesagt, tritt mir so lang und hart gegen das Schienbein, wie du es brauchst. Ich habe kein Problem damit. Wisst ihr, wir haben einen Vater im Himmel, der uns durch und durch kennt. Und der auch weiß, wenn du fromm tust. Oh Herr, ich lob preise dich, ich danke dir, du blöder Herr, du blöder. Oh, ich preise dich, ich lobe dich. Meinst du nicht, er guckt hinter deine Gedanken und sieht deinen Ärger, deinen Frust? Das macht ihn doch eher traurig, wenn du meinst, du kannst ihn mit einer frommen Maske hinters Licht führen. Dann sei doch lieber gleich ehrlich und sag, Papa, ich bin angepisst, bin ärgerlich auf dich. Oder ich kann jetzt nicht glauben, ich bin voller Unglauben, aber bitte hilf meinem Glauben. Ich kann schon eins sagen, das befreit so sehr. Das macht so frei innerlich und das steigert die Liebe zum Vater immer mehr ins Unermessliche. Und du verschwendest so wenig Energie in Negatives, so tun als ob. Deswegen, unser tägliches Brot gib uns heute, gib uns das, was wir heute brauchen. Bitte das immer und immer wieder. Ja, und ich habe auch, wie gesagt, beim größten Teil meiner Bitten Antworten erlangt, die über Verstehen und über Begreifen waren. Wo ich sagen kann, er ist treu, er ist treu, er ist treu. All die Jahre. Ich weiß noch, als ich meinen Job verlassen musste, wo Jesus sagt, Uwe, entweder machst du jetzt deinen IT-Job richtig oder den Gemeindejob richtig im Jahr 2000. Wo ich auch Bammel gehabt habe, Schiss gehabt habe, klappt es, läuft es. Du hast eine Familie zu ernähren, Haus abzubezahlen. Und ich habe mit Gott gehadert. Ne? Und ich habe gesagt, ich habe Angst, ich habe Furcht. Und Gott hat sich so treu erwiesen. So treu erwiesen. Ich habe die Story schon erzählt mit der Heilsarmee-Oma. Und das ist, Gott ist einfach treu. Und jetzt nach 25 Jahren, wenn ich rückwärts schaue und mich Jesus fragt, als ich dich damals aussandte, ohne Tasche, ohne Beutel, hast du jemanden gehabt? Nein, nie. Aber dazwischen gibt es die Phasen, wo du zweifelst, wo du Ängste hast, wo du Sorgen hast. Und auch das ist völlig okay. Ich möchte noch eins dranhängen. Es gibt natürlich auch immer die Extreme. Unser geistliches Leben findet immer zwischen den Extremen statt. Da gibt es ja auch dann dieses sogenannte Prosperity Gospel. Ne? Habt ihr vielleicht schon gehört? Faith Movement. The Laws of Prosperity, die Gesetze des Reichtums. Der Weg zum Glaubensgiganten, der immer gewinnt, jede Zeit. 5 Säulen des Reichtums. Mein Reichtum oder mein Prosperity Faith Seed, ne, das ist also um reich zu werden, muss ich sehen. Das ist dieses andere Extrem, wo wir Gott zu einem Automaten degradieren, wo ich nur die richtigen Codes eintippen muss und unten fließen die Dollars raus. Das meine ich damit nicht. Es gibt aber immer im Glauben auch extreme Ränder. Wir müssen uns da immer in der Mitte bewegen. Ich möchte es nochmal zeigen. Das gilt übrigens für alle geistlichen Eindrücke oder Lehren. Das gesunde geistliche Leben findet immer zwischen den Extremen statt, zwischen den extremen Rändern. Und in der Mitte zu bleiben und in ihr zu bleiben, gelingt nur durch das tägliche Leben im Geist. Ob das Heiligung ist, ob das Heilung ist. Alle möglichen Lehren gibt es. Da gibt es das rechte Extrem und es gibt das linke Extrem. Und in den Extremen sind wir sehr schnell, weil man beim Extrem nicht denken muss. Beim Extrem musst du nie nachdenken. Und oft hast du so eine Präposition in dir, eine Festlegung schon, die dich automatisch in ein Extrem reinzieht. Ne? Aber in der Mitte zu leben bedeutet immer, du musst Gott immer wieder neu fragen, Papa, was ist heute dran? Was ist jetzt dran? Was ist jetzt dran? Ne? Zum Beispiel gesetzlich sein. Um gesetzlich zu sein, muss ich nicht groß nachdenken. Ich habe mein Kochbuch, da steht alles drin. Aber nicht gesetzlich sein heißt nicht auf der anderen Seite gesetzlos zu sein, das ist das andere Extrem, sondern in der Mitte zu sein, zu sagen, Vater, was ist jetzt in dieser Situation dran? Wie ist das Gesetz da auszulegen? Wie ist das Gesetz da auszulegen? Und das wollen viele nicht, weil das bedeutet geistliche Arbeit und wir hassen geistliche Arbeit. Darum haben Sekten oft so einen Zulauf. Wir erleben momentan geopolitisch dieses Phänomen. Unsere Welt ist immer komplexer geworden. Und darum haben solche Leute wie Trump, wie Johnson, haben leichtes Spiel oder AfD und so ähnlich. Ne? Du musst nicht viel denken, du gehst nach deinem Bauchgefühl. Ne? Aber die Welt ist komplex und man muss immer beides im Auge behalten, da und da. Und dann muss man seine Meinung finden. Man muss immer wieder schauen, wie kommt man in die Mitte. Und die Wahrheit ist nie schwarz-weiß, die Wahrheit ist immer farbig und bunt. Und das ist im Geistlichen so, ist im Politischen so, ist im Sozialen so. Und deswegen Leben im Geist bedeutet immer jeden Tag neu, das was Jesus gesagt hat, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Jesus war jeden Tag mit dem Vater in Kontakt als Mensch. Er hat gesagt, Papa, was ist heute dran? Was ist hier dran? Wie muss ich da handeln? Wie muss ich dort handeln? Deswegen ist das Leben im Geist so wichtig. Wie gesagt, dieses auch Glaubensbewegung, positiv zu glauben, um Dinge zu erlangen, hat etwas sehr Positives auch an sich. Aber wenn der Gradmesser meines Glaubens die Größe meines Kontos ist, die PS-Zahl meines Autos, die Größe meines Hauses, dann stimmt es nicht mehr, dann wird es extrem. Genauso ist das andere Extrem, wenn ich materielle Armut heroisiere, wie es auch viele Bewegungen gemacht haben. Ich sage, man muss arm sein, ein Christ darf nichts haben. Ein Christ muss klein sein, demütig sein, unscheinbar sein. Das ist genauso ein Extrem. Ich möchte dir Mut machen, auch im Bereich materieller Versorgung, lerne den Vater kennen. Er gibt dir Mut, in aller Freizügigkeit Großes zu erbitten, manchmal sogar Nutzloses. Er liebt es, Nutzloses zu schenken, was trotzdem schön ist. Ich weiß noch, als ich meinen ersten Dienstwagen bekommen habe, da haben sie mir von der Gemeindeleitung gesagt, Uwe, du sollst einen Dienstwagen haben, such dir was raus. Dann war ich beim Autohaus, beim Renault und dann gehe ich da rein. Und das Erste, was ich sehe, war der Renault Scenic. Das war damals so einer der ersten SUVs von Renault. Ah nein, das kannst du nicht bringen. Das ist zu viel, zu teuer, zu groß. Dann habe ich dann R5 gesehen, ne? Der kleine Renault. Dachte, ja, das ist gut. Das ist Demut, das ist Sanftmut, das ist Bescheidenheit. Dann habe ich mir über den R5 ein Angebot machen lassen, habe mir aber Prospekte von dem Scenic mitgenommen. Dann hatten wir 2 Tage später unser Leitertreffen und die haben gesagt, Uwe, hast du schon mal geguckt? Ja, ja, also ich habe hier einen R5. Und die tuscheln so miteinander und gucken mich dann alle 5 an aus dem Leitungsteam und sagen, Uwe, ist das dein Ernst? Ich sage, wie meint ihr? Dann sagt der eine, ich habe das Gefühl, da ist was anderes in dir. Dann habe ich so bescheiden den Prospekt vom Szenik rübergeschoben und habe gesagt, Uwe, das ist dein Auto. Und Gott hat die ganze Zeit gesagt, Uwe, das ist dein Auto. Aber das war so dieses. Und dann habe ich am ersten Gottesdienst habe ich das Auto 300 Meter vor der Gemeinde geparkt. Also ticken wir, ne? Also das ist. Aber Gott liebt es auch. Weißt du, wenn du jetzt nicht von vorne sagst, ich brauche einen Rolls-Royce, sondern auch eine gewisse Bescheidenheit und Demut in dir hast, dann liebt es der Vater, eins oben drauf zu setzen. Ist dasselbe, wenn du mit deinem Kind in den Laden gehst und es sagt, ich hätte gerne ein Gummibärchen. Ich sage, du spinnst ja wohl, hier hast du 500 Gramm Packung. Ja, und darum seid da auch mutig, um das zu bitten, wo eure Herzenswünsche manchmal sind. Ne? Und richtet andere nicht, die es vielleicht machen, wenn du den Mut nicht hast. Denn jeder gibt sich selbst vor Gott mal Rechenschaft für das, was er hat und besitzt und tut und macht. Kommen wir zum Schlussteil des Gebetes. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber den Schlussteil, diese Doxologie, mit der konnte ich nie so richtig was anfangen. Das war für mich immer so wie bla bla, bla bla, bla bla. Es ist interessant, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, diesen Schlussteil gibt es in den Grundtexten der Evangelien nicht. Da hört das Vater unser auf mit dem Satz, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Fertig. Dieser Schlussteil taucht das erste Mal in der sogenannten Didache auf, der Lehre der 12 Apostel. Das ist eine urchristliche Schrift, vermutlich aus dem ersten Jahrhundert, die frühe kirchliche christliche Ordnungen enthielt. Und zur damaligen Zeit war ein Gotteslob ein elementarer Bestandteil auch der jüdischen Gebete. Jedes Gebet endete mit einem Gotteslob, einer Doxologie, also einem kurzen hymnischen Rhythmus, wohlklingender Wortwendungen. Und das Vaterunser, wie gesagt, muss in den Ohren der frühen Christen wohl etwas unvollständig geklungen haben. Da haben sie gedacht, das müssen wir irgendwie rund machen. Ist ja auch nicht schlecht, ist auch nicht schlimm. So fügten sie dem Gebet den Zusatz hinzu, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich denke, man soll auch den Schlusssatz positiv sehen, sich fragen, okay, was können wir für uns und unser Glaubensleben daraus Positives entnehmen? Ich denke, dieser Schlusssatz ist auch ein sehr gutes Instrument, wenn wir ihn bewusst lesen und nochmal bewusst für uns reflektieren, uns zu erinnern. Zum einen, dein ist das Reich, wir warten auf das Reich Gottes, nicht auf unser Reich. Und das Reich Gottes ist nicht dieses Wolkenkuckucksheim mit Engel und kurzen Röckchen, wo wir auf Wolken sitzen und Posaunen blasen, sondern das Reich Gottes ist dieses Reich, das wir alle warten, ein Reich der Gerechtigkeit, eine Existenz in Gerechtigkeit, Frieden, Freude, ohne Sünde, mit dem Geist Gottes angetan durch und durch. Das Reich Gottes existiert da übrigens schon mitten um uns herum. Wir sind gewissermaßen eine Gasblase, in der das Reich Gottes noch nicht existiert. Aber Reich Gottes ist schon längst existent. Und Jesus hat etwas Interessantes mal zu den Jüngern gesagt, siehe, das Reich Gottes kommt nicht, indem man sagt, siehe hier und da und dort. Das Reich Gottes ist mitten unter euch getreten. Jeder von euch repräsentiert ein Stück weit schon das Reich Gottes. Der Ausfluss deines Lebens repräsentiert ein Stück weit schon Reich Gottes, die Gerechtigkeit des Reiches Gottes, die Liebe des Reiches Gottes, die Vollkommenheit des Reiches Gottes. Noch nicht vollkommen, aber in bestimmten Bereichen repräsentierst du das schon. Deswegen, wer dich sieht, sieht den Vater. Vielleicht bei einem nur in so einem kleinen Ausschnitt, beim anderen ein bisschen größeren Ausschnitt, aber das ist schon so. Und wenn wir beten, dein ist das Reich, dann bekennen wir auch, sagen, Papa, auf dieses Reich warten wir, dass dieses Reich endlich anbricht. Dein ist das Reich und die Kraft. Die Kraft zum Handeln, die Kraft, Dinge zu bewegen, die Kraft zu leben, die Kraft, unser Leben zu gestalten, kommt letzten Endes von ihm. Das können wir auch dadurch bekennen. Alle Kraft, die du hast, ist von ihm. Wenn du morgens aufstehst und du stehst vor Herausforderungen deines Lebens, wo du dich überfordert fühlst, denkst, ach, wie soll ich das schaffen? Dann denk dran, dein ist das Reich und dein ist die Kraft. Versuch mal loszulassen und sag, Papa, ich habe keine Kraft dafür. Ich schaff's nicht. Ich pack das nicht. Aber du hast die Kraft. Du hast die Power. Du hast die Stärke. Seine Kraft kann dich zur Freiheit von Sorgen, Nöten und Ängsten führen. Und es ist auch jedes Mal eine neue Entscheidung, wenn du vor einer Herausforderung stehst, welcher Kraft vertraue ich? Welcher Kraft vertraue ich? Ich erlebe es bis heute immer wieder, wo ich dann denke manchmal, oh, und Gott sagt, hey, ich bin deine Kraft. Und dann denkst du, ja, das ist ja so einfach gesagt, Gott, ne? Und dann bist du herausgefordert, das zu glauben oder nicht zu glauben. Und er trainiert dich, zu sagen, ich bin deine Kraft. Ich bin gerade dabei, ein Ministry zu starten, Life Journeys Ministry. Das wird eine Webseite mit Videoblogs, wo ich Videos aufnehme, Predigtvideos, Lehrvideos, Seminarvideos und die dann poste auf der Webseite. Und da habe ich jetzt einiges an Equipment gebraucht. Und da habe ich auch immer gedacht, sag ich, oh, wie schaffe ich das, wie schaffe ich das? Und Gott hat immer wieder gesagt, hey, be quiet. Und in den letzten 3 Tagen sind Ressourcen zu mir geflossen, wo ich jetzt noch einfach nur staune. Staune, 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 was er machen kann, wenn du loslassen kannst. Dein ist die Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit geht weit über die Herrlichkeit, die wir Menschen hervorbringen können, hinaus. Schau dir einfach mal die Natur an. Vorgestern war ein so brillanter Sonnenuntergang, ich weiß nicht, bei euch auch, aber ich saß einfach da und war stunned. Und das führt mich dazu, dass aber nicht nur ich Gottes Herrlichkeit betrachten kann und wertschätzen darf, sondern mich führt es immer dazu zu erkennen, dieser Gott, der diese Herrlichkeit geschaffen hat, ist mein Vater und ich bin sein Kind. Und in mir ist diese Herrlichkeit auch angelegt. Schaut mal das Bild da an. Schaut mal, wie der Raum dekoriert ist. Herrlichkeit. In euch spiegelt sich Gottes Herrlichkeit wieder. Wenn es hier um die Herrlichkeit geht, dann sollen wir die immer in 3, 2 Richtungen sehen. Einmal Gottes Herrlichkeit und in euch als die Kinder Gottes ist auch Herrlichkeit. Jeder von euch hat Fähigkeiten, Herrlichkeit auszudrücken. Was ihr heute Morgen hier gemacht habt, war Herrlichkeit Gottes. Ihr habt uns ein Stück in die Herrlichkeit Gottes geführt. Ja. Deswegen denkt nicht immer so, oh, der herrliche Gott und ich unherrliches Wesen. Denk immer in der Rolle deines Kindes. Ich weiß noch, vor 3 Wochen kam meine älteste Enkeltochter zu mir, hat mir ihr erstes selbstgemaltes Bild geschenkt. Und du guckst es an und du bist total blown away, also weggeblasen. Ne? Klar ist es kindlich und wir würden es jetzt mit künstlerischen Augen sehen, aber du siehst das Wesen darin, du siehst die Liebe darin, du siehst die Kreativität, die erwachende Beginne. Und du ahnst, was da an Potenzial drin ist. Und du bist einfach, oh, Wahnsinn. Und in dir ist auch Herrlichkeit, Kreativität. Und wir sollten uns freuen an der Kreativität, die wir gegenseitig haben. Ich möchte euch Mut machen, euch auch gegenseitig zu ermutigen in eurer Kreativität. Macht euch Komplimente, sprecht euch Gutes zu, sprecht euch Kreativität zu. Das ist so schön, wenn wir uns gegenseitig spiegeln können, denn Gott spiegelt uns auch jeden Tag neu. Und bitte auch den Vater, dich jeden Tag zu spiegeln, dass er dir zeigt, wie viel Herrlichkeit von ihm in dir ist. In Ewigkeit, es wird nie aufhören. Halleluja. Letztendlich dürfen wir begreifen, dass wir eine ewige Familie sind, dass wir nach dem Bilde unseres Vaters geschaffen sind, seine DNA in uns tragen und wir sind keine kosmischen Waisenkinder oder eine neue Spezies in seinem intergalaktischen Zoo, sondern wir sind Kinder seines Herzens, seines Wesens, seiner Liebe. Kinder Gottes, du bist göttlich in deinem tiefsten Ursprung. Athanasius der Große hat es so wunderbar gesagt, Christus wurde Mensch, damit wir göttlich werden. Die Urchristenheit hat es Theosis genannt, die Vergöttlichung des Menschen. Ich bin am Ende und ich hoffe, dass dieses Predigtset über das Vaterunser euch inspiriert hat, dieses Gebet weiter, anders, größer und tiefer zu sehen und es vor allen Dingen als ein Kompass zu sehen, wie wir beten können und nicht als ein fromm dahergeplappertes Gedicht, das wir dem Vater artig aufsagen. Ich möchte noch einmal abschließen mit diesem Matthäus 6, 5 bis 8. Wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließ die Tür und geh zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Gebet ist intim, du und Papa. Dann wird dein Vater, der in das Verborgene sieht, und er sieht in das Verborgene deiner Seele, er sieht alles, er sieht, wo du gerade stehst, wo du bist, wer du bist, wie gläubig du bist, wie ungläubig du bist, wie zweifelnd du bist, wie schmuddelig du gerade bist oder wie herrlich du gerade bist, er sieht alles. Er wird dich belohnen. Beim Beten sollte er nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Bla 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 bla. Rede, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele nette, fromme Worte sagen. Macht es nicht wie sie. Denn dein Vater weiß, was du brauchst, noch bevor du bittest. Das ist das Grandioseste. Bevor die Bitte in dir hochkommt, weiß der Vater schon, was du brauchst. Und das ist so herrlich. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, wir danken dir für diese Reihe. Und ich bete, dass es eben nicht einfach nur ein Predigtwort ist, vier nette Predigten. Vater, ich bete, dass es uns transformiert im täglichen Leben. Dass du uns Chancen schenkst, es umzusetzen, es auszuprobieren, es zu erfahren, dich zu erfahren, dein Wort zu erfahren, dein Wesen zu erfahren, deine Liebe zu erfahren. Dass es uns tiefer hineinführt in echte, tiefe Herzensgemeinschaft mit dir. Vater, wir danken dir so sehr, dass du uns einlädst, mit dir Gemeinschaft zu haben, auch im Gebet, im Miteinander reden. Dass wir so sein dürfen, wie wir sind, dass wir uns nicht verstellen müssen vor dir, dass du uns eh durch und durch kennst, dass du weißt, was auf unserem Herzen ist, bevor wir es überhaupt ausbeten. Vater, schenk uns diese immense Entspannung, die das Ganze mit sich bringt. Diese Entspannung, unfromm vor dir zu sein, gelassen vor dir zu sein, ja freudig, wie Kinder, die voller Naivität zu dir hinrennen, die sich nicht schämen, die sich keine Gedanken machen, ist alles okay, sind meine Hosen richtig gebügelt, sitzt die Bügelfalte richtig, ist mein Gesicht gewaschen, meine Hände sauber. Vater, wir dürfen zu dir kommen, so wie wir sind. Und ich bete, dass du uns transformierst, Vater. Ich segne euch mit spürbar, fühlbar, messbaren Erfahrungen in den nächsten 5 Tagen, dass ihr Dinge aus diesem Gebet spürbar, fühlbar, messbar erfahrt, dass es euch Mut macht, mehr zu wagen. Da, wo er vielleicht festhängt, durchbrecht und neue Erfahrungen mit dem Vater macht, durch ein neues, begeistertes Leben mit ihm hineinführen. In Jesu Namen. Amen. Amen.